Epilog.
»Ich bin kein Verräter«,
verkündete der Ritter von Griffins Roost.
»Ich bin König Tommens Mann und der Eure.«
Ein stetes Tröpfeln unterstrich seine Worte, denn von seinem Mantel rann geschmolzener Schnee und bildete auf dem Boden eine Lache. Fast die ganze Nacht hatte es in King's Landing geschneit, und draußen lagen die Schneewehen knöchelhoch. Sir Kevin Lannister zog seinen Mantel enger um sich.
»Das sagt ihr, Sir. Worte sind Wind.«
»Dann erlaubt mir, die Wahrheit meiner Worte mit dem Schwert zu beweisen.«
Das Licht der Fackeln überzog Ronald Conningtons langes rotes Haar und den Bart mit feurigem Glanz.
»Schickt mich gegen meinen Onkel ins Feld, und ich bringe euch seinen Kopf und den Kopf dieses falschen Drachen dazu.«
Entlang der Westwand des Thronsaals standen Speerträger der Lannisters in purpurroten Mänteln und Halbhelmen mit Löwenkamm. Wachen der Tyrells in grünen Mänteln standen ihnen an der anderen Wand gegenüber. Die Kälte im Thronsaal war spürbar. Obwohl weder Königin Cersei noch Königin Margaery anwesend waren, vergifteten sie doch die Luft wie Geister auf einem Fest. Hinter dem Tisch, an dem die fünf Mitglieder des kleinen Rates saßen, kauerte der eiserne Thron wie ein riesiges schwarzes Untier, und seine Stacheln und Krallen und Klingen lagen halb in Schatten gehüllt. Kevin Lannister spürte ihn in seinem Rücken wie ein Jucken zwischen den Schulterblättern. Leicht konnte man sich den alten König Aerys vorstellen, wie er dort oben saß, aus einem frischen Schnitt blutete und düster auf sie herabblickte. Heute jedoch war der Thron leer. Er hatte keinen Grund gesehen, warum sich Tommen zu ihnen gesellen sollte. Es war besser, den Jungen bei seiner Mutter zu lassen. Nur die sieben allein wussten, wie viel Zeit Mutter und Sohn noch miteinander verbringen konnten, ehe Cerseis Prozess begann und möglicherweise ihre Hinrichtung bevorstand. Maes Tyrell ergriff das Wort.
»Wir werden uns mit eurem Onkel und seinem erfundenen Knaben zu gegebener Zeit befassen.«
Die neue Hand des Königs saß auf einem Eichenthron, der in Form einer Hand geschnitzt war, eine Ausgeburt absurder Eitelkeit, die seine Lordschaft an dem Tag hervorgezaubert hatte, an dem Sir Kevin ihm das Amt, das er begehrte, zugestanden hatte.
»Ihr werdet hier warten, bis wir zum Abmarsch bereit sind. Dann bekommt ihr Gelegenheit, eure Treue unter Beweis zu stellen.«
Sir Kevin widersprach dem nicht.
»Geleitet Sir Ronald zurück in seine Gemächer«, sagte er.
»Und sorgt dafür, dass er sie nicht verlässt«, schwang unausgesprochen mit. Wie laut der Ritter vom Griffins Roost auch protestierte, mochte, er blieb ein Verdächtiger. Angeblich wurden die Söldner, die im Süden gelandet waren, von einem Angehörigen seines Geschlechts angeführt. Als das Echo von Conningtons Schritten verhallt war, schüttelte Großmeister Pucelle den Kopf.
»Sein Onkel hat einst dort gestanden, wo der Junge eben stand, und König Aerys gesagt, er würde ihm den Kopf von Robert Baratheon bringen.«
»So ist das, wenn man so alt wird wie Pucelle. Alles, was man sieht oder hört, erinnert einen an etwas, das man gesehen oder gehört hat, als man noch jung war.«
»Wie viele Bewaffnete haben Sir Ronald in die Stadt begleitet?« erkundigte sich Sir Kevin.
20, antwortete Lord Randall Tarly. »Und die meisten gehören zu Gregor Clegans altem Haufen. Euer Neffe James hat sie Conington mitgegeben, gewiss, um sie selbst loszuwerden. Sie waren noch keinen Tag in Maidenpool, da hatte einer schon einen Mann getötet. Und ein anderer wurde der Vergewaltigung beschuldigt. Ich musste den einen hängen und den anderen kastrieren lassen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie alle zur Nachtwache schicken und Conington gleich mit. Die Mauer ist der richtige Ort für solchen Abschaum.«
»Ein Hund kommt ganz nach seinem Herrn«, erklärte Meyers Tyrell. »Schwarze Mäntel würden ihn gut anstehen, dem stimme ich zu. Ich werde solche Kerle nicht in der Stadtwache dulden.«
Die Goldröcke waren gerade mit 100 Männern aus Highgarden aufgestockt worden. Dennoch wollte seine Lordschaft ganz offensichtlich eine Ergänzung durch Westmänner, die das Gleichgewicht wiederhergestellt hätte, verhindern.
»Je mehr ich ihm gewähre, desto mehr verlangt er.«
Kevin Lannister verstand allmählich, warum Cersei solchen Groll gegen die Tyrells hegte. Aber jetzt war nicht der rechte Moment, einen offenen Streit vom Zaun zu brechen. Randall Tarley und Maes Tyrell hatten beide Heere mit nach King's Landing gebracht. Während der Großteil der Streitmacht der Lannisters in den Flusslanden verblieb und rasch dahinschmolz.
»Die Männer des Bergs waren schon immer Kämpfer«, sagte er versöhnlich, »und wir brauchen gegen diese Söldner jedes Schwert, das wir bekommen können. Wenn es sich tatsächlich um die Goldene Kompanie handelt, wie Qyburns Flüsterer behaupten...«
»Nennen Sie, wie ihr wollt«, sagte Randall Tarley. »Trotzdem sind sie am Ende nur ein Haufen Abenteurer.«
»Vielleicht«, räumte Sir Kevin ein. »Aber je länger wir diese Abenteurer gewähren lassen, desto stärker werden sie. Wir haben eine Karte vorbereitet, eine Karte der Einfälle. Großmeister?«
Die Karte war wunderschön, von Maesterhand auf feinstes Velum gezeichnet, und sie war so groß, dass sie den ganzen Tisch ausfüllte.
»Hier!«
Pucelle zeigte mit der gefleckten Hand auf einen Punkt. Wo sich der Ärmel seiner Robe nach oben schob, kam ein weißer Hautlappen unter dem Unterarm zum Vorschein.
»Hier und hier, überall entlang der Küste und auf den Inseln. Tart, die Stepstones, sogar Estermund. Und jetzt haben wir Berichte, dass Connington gegen Storm's End zieht.«
»Falls es denn John Connington ist«, wandte Randall Tarley ein.
»Storm's End«,
Lord Maes Tyrell grunzte das Wort hervor.
»Storm's End kann er nicht einnehmen. Nicht einmal, wenn er Aegon der Eroberer wäre.
Und selbst wenn, was soll's? Im Augenblick hält Stannis die Festung. Soll die Burg doch von einem Prätendenten an den anderen gehen. Ich nehme sie wieder ein, sobald die Unschuld meiner Tochter bewiesen ist.«
»Wie könnt ihr sie wieder einnehmen, wenn ihr sie noch nie eingenommen habt?«
»Ich verstehe, Milord, aber...«
Tyrell ließ ihn nicht aussprechen.
»Diese Beschuldigungen gegen meine Tochter sind dreckige Lügen. Ich frage euch abermals, warum müssen wir diesen Mummenschanz treiben? Lasst König Tommen meine Tochter für unschuldig erklären, Sir. Und damit hat diese Torheit hier und jetzt ein Ende.«
»Tut das, und das Gerede wird Margaery ein Leben lang verfolgen.«
»Niemand bezweifelt die Unschuld eurer Tochter, Milord«, log Sir Kevin. »Dennoch besteht seine hohe Heiligkeit auf einem Prozess.«
Lord Randall schnaubte.
»Wozu sind wir eigentlich gekommen, wenn Könige und hohe Lords jetzt schon nach der Pfeife eines Spatzen tanzen müssen?«
»Wir sind ringsum von Feinden umgeben, Lord Tarley«, erinnerte Sir Kevin ihn. »Stannis im Norden, Eisenmänner im Westen, Söldner im Süden. Trotz dem hohen Septon, und es fließt auch noch in den Gossen von King's Landing Blut. Wenn man uns beobachtet, wie wir uns gegen die Götter wenden, wird das die Frommen einem dieser möchtegern Thronräuber in die Arme treiben.«
Maes Tyrell ließ sich nicht erweichen.
»Sobald Paxter Rotwein das Meer von den Eisenmännern gesäubert hat, wird mein Sohn die Schilde zurückerobern. Der Schnee wird Stannis erledigen, oder Bolton übernimmt das. Was Connington betrifft...«
»Falls er es denn wirklich ist«,
warf Lord Randall ein.
»Was Connington betrifft«, wiederholte Tyrell, »welche Siege hat er denn errungen, dass wir ihn fürchten müssen? Er hätte Roberts Rebellion in Stony Sept beenden können. Er ist gescheitert. Genauso wie die Goldene Kompanie stets gescheitert ist. Manche werden nicht zögern, sich ihnen anzuschließen. Gut, dem Reich schadet es nicht, wenn es solche Narren los wird.«
Sir Kevin wünschte, er könnte diese Zuversicht teilen. Er hatte John Connington flüchtig gekannt. Ein stolzer junger Mann, der eigensinnigste aus dem Haufen junger Lords, die sich um Prinz Rhaegar Targaryen versammelt hatten und sich um seine königliche Gunst stritten.
Arrogant, dabei aber tüchtig und energisch.
Aus diesem Grund und wegen seines hervorragenden Umgangs mit Waffen hatte der irre König Aerys ihn zur Hand ernannt. Die Untätigkeit des alten Lord Meriwether hatte es der Rebellion überhaupt erst ermöglicht, sich festzusetzen und auszubreiten, und Aerys wollte einen jungen und tatkräftigen Mann, der es an Jugend und Tatkraft mit Robert aufnehmen konnte.
»Zu früh«,
hatte Lord Tywin Lannister gesagt, als die Nachricht über die Entscheidung des Königs in Casterly Rock angekommen war.
»Connington ist zu jung, zu verwegen, zu erpicht auf Ruhm.«
Die Schlacht der Glocken hatte das bewiesen. Sir Kevin hatte erwartet, dass Aerys im Anschluss keine andere Wahl mehr haben würde, als Tywin erneut zu rufen. Stattdessen hatte sich der irre König für die Lords Chelsted und Rossart entschieden und dafür mit seinem Leben und seiner Krone bezahlt.
Das ist alles so lange her. Wenn es tatsächlich John Connington ist, so wird er ein anderer Mann sein. Älter, härter, erfahrener, gefährlicher.
Connington hat vielleicht nicht nur die Goldene Kompanie. Wie es heißt, begleitet ihn ein Targaryen-Prätendent.
»Ein falscher Knabe ist alles, was er hat«,
meinte Randall Tarly.
»Möglicherweise. Und möglicherweise auch nicht.
Kevin Lannister war dabei gewesen, in eben dieser Halle, als Tywin die Leichen von Prinz Rhaegars Kindern, eingehüllt in purpurrotem Mäntel am Fuße des eisernen Throns, niedergelegt hatte. Das Mädchen hatte man eindeutig als Prinzessin Rhaenys erkennen können, doch der Junge,
ein Grauen ohne Gesicht, nur Knochen und Hirn und Blut und dazwischen ein paar blonde Strähnen, keiner von uns hat sich die Leiche lange angeschaut. Tywin hat behauptet, es sei Prinz Aegon, und wir haben ihm geglaubt.
Aus dem Osten hört man ebenfalls Geschichten. Von einer zweiten Targaryen, und zwar von einer, deren Abstammung man nicht in Frage stellen kann. Daenerys Stormborn.
»So irre wie ihr Vater«, verkündete Lord Maes Tyrell.
»Das wäre der gleiche Vater, den Highgarden und das Haus Tyrell bis zum bitteren Ende und noch darüber hinaus unterstützt haben.«
»Sie mag irre sein«, sagte Sir Kevin. »Doch wenn so viel Rauch nach Westen zieht, muss sie einige Feuer im Osten entfacht haben.«
Großmeister Pucelle nickte eifrig. »Drachen, diese Geschichten sind auch nach Oldtown gelangt. Zu viele, um sie einfach abzutun. Eine silberhaarige Königin mit drei Drachen.«
»Am anderen Ende der Welt«, sagte Maes Tyrell. »Königin der Sklavenbucht, ja, es sei ihr gegönnt.«
»Dem kann ich nur zustimmen«, sagte Sir Kevin. »Aber das Mädchen ist vom Blut Aegons des Eroberers, und ich denke, sie wird sich nicht ewig mit Meereen zufrieden geben. Wenn sie diese Küste erreicht und sich mit Lord Connington und seinem Prinzen vereinigt, gleichgültig, ob er nun ein echter oder ein falscher ist. Wir müssen Connington und seinen Prätendenten jetzt aus dem Weg räumen, bevor Daenerys Stormborn nach Westen kommen kann.«
Maes Tyrell verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich beabsichtige genau das zu tun, nach dem Prozess.«
»Söldner kämpfen für Münzen«, erklärte Großmeister Pucelle. »Mit genug Gold könnten wir die Goldene Kompanie vielleicht überzeugen, uns Lord Connington und den Prätendenten auszuliefern.«
»Ja, wenn wir Gold hätten«, erwiderte Sir Harris Swift. »Leider haben wir in unserer Schatzkammer nur Ratten und Schaben, Mylords. Ich habe nochmals an die mürrischen Bankiers geschrieben, wenn sie zustimmen, die Schulden der Krone bei den Bravosi zu begleichen und uns ein neues Darlehen gewähren, müssen wir vielleicht die Steuern nicht erhöhen, ansonsten...«
»Die Magister von Pentos verleihen doch ebenfalls Geld«, schlug Sir Kevin vor. »Versucht es bei ihnen.«
Es war zwar noch unwahrscheinlicher, dass die Pentosi ihnen helfen würden, als die Geldverleiher aus Myr, aber versuchen musste man es. Falls sie keine neue Geldquelle auftun oder die eiserne Bank nicht überzeugen konnten, sich zu gedulden, hätte er keine andere Wahl, als die Schulden der Krone mit Lannister-Gold zu begleichen. Er wagte es nicht, neue Steuern zu erheben, nicht solange überall in den Sieben Königslanden Rebellion herrschte. Die Hälfte der Lords im Reich konnten Steuern nicht von Tyrannei unterscheiden und würden sich sofort dem nächsten Usurpator an den Hals werfen, wenn sie auf diese Weise ein paar Kupferstücke sparen konnten.
»Falls das keinen Erfolg zeigt, müsst ihr wahrscheinlich nach Braavos reisen und persönlich mit der Eisernen Bank verhandeln.«
Sir Harris wandte sich.
»Muss das sein? »Ihr seid der Meister der Münze«,
sagte Lord Randall scharf.
»Ja, der bin ich.«
Das dünne weiße Haar am Ende von Swifts Kinn zitterte vor Wut.
»Muss ich Milord daran erinnern, dass diese Schwierigkeiten nicht meine Schuld sind? Und nicht alle von uns hatten Gelegenheit, ihre Schatztruhen mit Plündergut aus Maidenpool und Dragonstone aufzufüllen?«
»Ich verbitte mir diese Unterstellung, Swift«,
fuhr Maester Tyrell auf.
»Auf Dragonstone wurden keine Reichtümer gefunden, das kann ich euch versichern. Die Männer meines Sohns haben jeden Zoll dieser feuchten, trostlosen Insel abgesucht und keinen einzigen Edelstein und keine Goldmünze gefunden. Auch von diesem sagenhaften Hort voll Dracheneier war keine Spur zu finden.«
Kevin Lannister hatte Dragonstone schon mit eigenen Augen gesehen. Er bezweifelte sehr, dass Loras Tyrell tatsächlich jeden Zoll der uralten Festung abgesucht hatte. Schließlich war sie von den Valyrern errichtet worden, und all ihre Werke stanken nach Zauberei. Ser Loras war jung und anfällig für die übereilten Entscheidungen der Jugend, und außerdem war er beim Sturm auf die Burg schwer verwundet worden. Aber es würde nichts bringen, Tyrell die Fehlbarkeit seines Lieblingssohnes vor Augen zu halten.
»Falls es Reichtümer auf Dragonstone gab, hätte Stannis sie gefunden«, verkündete er. »Lasst uns fortfahren, Milords. Wir haben zwei Königinnen wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen, wie ihr euch gewiss entsinnen werdet. Meine Nichte hat sich, wie sie mir mitteilt, für einen gerichtlichen Zweikampf entschieden. Sir Robert Kraft wird für sie eintreten.«
»Der schweigende Riese?«
Lord Randall verzog das Gesicht.
»Sagt mir, Sir, woher stammt dieser Mann eigentlich?«
wollte Maester Tyrell wissen.
»Warum haben wir seinen Namen noch nie zuvor gehört? Er spricht nicht, er zeigt sein Gesicht nicht, und ohne Rüstung hat man ihn noch nie gesehen. Können wir überhaupt sicher sein, dass er ein Ritter ist?«
»Wir wissen nicht einmal, ob er lebt.«
Meryn Trant behauptete, Kraft nehme weder Essen noch Trinken zu sich, und Boros Blount ging so weit zu behaupten, er habe den Mann noch nie den Abtritt benutzen sehen.
Wozu auch? Tote scheißen nicht.
Kevin Lannister hatte einen starken Verdacht, wer dieser Sir Robert unter der glänzenden weißen Rüstung in Wirklichkeit war. Einen Verdacht, den Maester Tyrell und Randall Tarly ohne Zweifel teilten. Welches Gesicht sich auch unter Krafts Helm verbergen mochte, für den Augenblick musste es unsichtbar bleiben. Der schweigende Riese war die einzige Hoffnung seiner Nichte.
»Wollen wir hoffen, dass er tatsächlich so stark ist, wie er aussieht?«
Doch Maester Tyrell schien nicht in der Lage zu sein, über die Bedrohung seiner eigenen Tochter hinauszublicken.
»Seine Gnaden hat Sir Robert in die Königsgarde aufgenommen«, erinnerte Sir Kevin ihn.
»Und Qyburn verbirgt sich ebenfalls für den Mann. Mag das sein, wie es will. Sir Robert muss gewinnen. Falls meine Nichte des Hochverrats für schuldig befunden wird, wird die Ehelichkeit ihrer Kinder in Frage gestellt werden. Und wenn Tommen kein König mehr ist, wird Margaery auch keine Königin mehr sein.«
Er ließ Tyrell einen Augenblick Zeit, das zu verdauen.
»Was immer Cersei getan haben mag, sie ist eine Tochter des Steins, von meinem eigenen Blut. Ich werde sie nicht den Tod eines Verräters sterben lassen, aber ich habe ihr die Krallen gestutzt. All ihre Wachen wurden entlassen und durch meine eigenen Männer ersetzt. Anstelle ihrer früheren Hofdamen werden ihr in Zukunft eine Septa und drei Novizinnen aufwarten, die vom Hohen Septon ausgesucht werden. Bei der Regierung des Reiches hat sie keine Stimme mehr und auch nicht, was Tommens Erziehung angeht. Ich beabsichtige, sie nach dem Prozess nach Casterly Rock zurückzuschicken und werde dafür Sorge tragen, dass sie dort auch bleibt. Das sollte genügen.«
Der Rest blieb unausgesprochen. Cersei war verdorbene Ware, sie hatte ihre Macht verloren. Jeder Bäckerjunge und Bettler in der Stadt hatte sie in ihrer Schande gesehen, und jede Hure und jeder Gerber von Flea Bottom bis zum Pisswassergraben hatte sie in ihrer Nacktheit angeglotzt, hatte mit den Augen ihre Brüste und ihren Bauch und ihre Weiblichkeit verschlungen. Keine Königin konnte erwarten, danach jemals wieder zu regieren. In Gold und Seide und Smaragden war Cersei eine Königin gewesen, fast sogar eine Göttin. Nackt war sie bloß ein Mensch, eine alternde Frau mit Schwangerschaftsstreifen auf dem Bauch und dazu Brüsten, die langsam zu hängen begannen, worauf die zänkischen Weiber in der Menge ihre Männer und Geliebten nur allzu gern hingewiesen hatten.
»Lieber in Schande leben, als stolz zu sterben«, sagte sich Sir Kevin.
»Meine Nichte wird kein Unheil mehr stiften«, versprach er. »Darauf habt ihr mein Wort, Mylord.«
Tyrell nickte mürrisch.
»Wie ihr sagt, meine Margaery bevorzugt einen Prozess durch den Glauben, damit das ganze Reich von ihrer Unschuld erfährt.«
»Wenn eure Tochter so unschuldig ist, wie ihr uns Glauben machen wollt, warum braucht ihr dann euer Heer in der Stadt, wenn sie sich ihren Anklägern stellt?«
hätte Sir Kevin gern gefragt. »Bald, wie ich hoffe«, sagte er stattdessen, ehe er sich an Großmeister Pucelle wandte. »Gibt es noch etwas?«
Der Großmeister sah in seine Papiere. »Wir sollten uns um das Erbe von Rossby kümmern. 6 Ansprüche wurden gestellt.«
»Über Rossby können wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Sonst noch etwas?«
»Es müssen Vorbereitungen für Prinzessin Myrcella getroffen werden.«
»Das kommt davon, wenn man sich mit den Dornischen einlässt«, meinte Maester Tyrell. »Gewiss lässt sich eine bessere Partie für das Mädchen finden, oder?«
»Vielleicht euren eigenen Sohn Villas? Sie entstellt von einem Dornischen, er verkrüppelt von einem anderen.«
»Zweifellos«, antwortete Sir Kevin. »Aber wir haben schon genug Feinde, ohne auch noch Dorne zu beleidigen. Falls sich Doran Martell mit seiner Streitmacht Connington anschließt, um diesen falschen Drachen zu unterstützen, könnte die Sache sehr übel für uns alle ausgehen.«
»Vielleicht können wir unsere dornischen Freunde überreden, sich Lord Conningtons anzunehmen«, schlug Sir Harris Swift mit einem befremdlichen Kichern vor. »Das würde uns eine Menge Blut und Ärger ersparen.«
»Sicherlich«, sagte Sir Kevin müde. »Es war an der Zeit, die Sache zu beenden.
Ich danke euch, Mylords. Wir sollten in 5 Tagen wieder zusammenkommen, nach Kersais Prozess.«
»Wie ihr sagt, möge der Krieger Sir Roberts Armen Stärke verleihen.«
Diese Worte kamen nur widerwillig, und das Nicken, mit dem Maester Tyrell den Lord Regenten grüßte, war die kleinstmögliche Verneigung. Doch es war wenigstens etwas, und dafür war Sir Kevin Lannister schon dankbar. Randall Tarly verließ den Saal mit seinem Lehnsherrn, und ihre Speerträger mit den grünen Mänteln folgten ihnen.
»Tarly ist die eigentliche Gefahr«, ging
Sir Kevin durch den Kopf, während er ihnen hinterher sah.
»Ein schmaler Mann, aber mit eisernem Willen und großem Scharfsinn, und er ist der beste Soldat, den die Weite zu bieten hat. Doch wie ziehe ich ihn auf unsere Seite?«
»Lord Tyrell hat nicht viel für mich übrig«, sagte Großmeister Pucelle düster, nachdem die Hand gegangen war. »Diese Angelegenheit mit dem Mondtee. Ich hätte niemals so etwas erzählt, aber die Königin-Witwe hat es mir befohlen. Wenn es dem Lordregenten gefällt, würde ich besser schlafen, wenn ihr mir einige eurer Wachen abstellen könntet.«
»Lord Tyrell könnte das missverstehen.« Sir Harris Swift zupfte an seinem Kinnbart.
»Ich brauche ebenfalls Wachen. Wir leben in gefährlichen Zeiten.«
»Ja«, dachte Kevin Lannister. »Und Pucelle ist nicht das einzige Mitglied im Rat, den unsere Hand gern ersetzen würde.«
Maester Tyrell hatte seinen eigenen Kandidaten für das Amt des Lord Kämmerers, seinen Onkel, den Lord Seneschall von Highgarden, den man gemeinhin Gard den Groben nannte.
»Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist noch ein Tyrell im kleinen Rat.«
Sie waren bereits in der Unterzahl. Sir Harris war der Vater seiner Gemahlin, und auf Pucelle konnte er sich ebenfalls verlassen. Aber Tarly war ein Gefolgsmann von Highgarden, und das galt auch für Paxter Rotwein, den Lord Admiral und Meister der Schiffe, der gegenwärtig mit der Flotte um Dorne segelte, um sich mit Euron Greyjoys Eisenmännern zu befassen. Sobald Rotwein nach King's Landing zurückkehrte, würde es im Rat 3-3 stehen, Lannister gegen Tyrell. Die 7. Stimme wäre dann die Dornische, die Myrcella gegenwärtig nach Hause geleitete.
»Lady Nym. Aber keine Lady, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Qyburn mir berichtet hat.«
eine Bastardtochter der Roten Viper, die beinahe so berüchtigt war wie ihr Vater und fest entschlossen war, den Sitz im Rat zu besetzen, den Prinz Oberyn nur so kurz inne gehabt hatte. Sir Kevin hatte Maes Tyrell noch nicht mitgeteilt, dass sie bereits auf dem Weg in die Stadt war. Die Hand, das wusste er, wäre darüber nicht erfreut.
»Der Mann, den wir brauchen, ist Littlefinger. Petto Baelish hat eine Gabe, Drachen aus der Luft herbeizuzaubern.«
»Heuert die Männer des Bergs an«, schlug Sir Kevin vor. »Der rote Ronnet wird sie nicht mehr brauchen.« Er glaubte nicht, dass Maes Tyrell so dumm wäre, zu versuchen, Pucelle oder Swift zu ermorden, aber wenn sie sich mit Wachen sicherer fühlten, sollten sie welche bekommen. Die drei Männer verließen den Thronsaal gemeinsam. Draußen wirbelte der Schnee durch den äußeren Hof wie ein Tier im Käfig, das nach der Freiheit heult.
»Habt ihr schon jemals eine solche Kälte erlebt?« fragte Sir Harris.
»Die rechte Zeit, um über die Kälte zu sprechen«, meinte Großmeister Pucelle, »ist nicht gerade dann, wenn man mitten darin steht.«
Er ging langsam über den äußeren Hof, zurück zu seinen Gemächern. Die beiden anderen verweilten noch kurz auf den Stufen zum Thronsaal.
»Ich setze keine Hoffnung in diese mürrischen Bankiers«, sagte Sir Kevin zu seinem Schwiegervater.
»Am besten bereitet ihr euch darauf vor, nach Braavos zu reiten.« Sir Harris sah bei dieser Aussicht nicht gerade glücklich aus.
»Wenn es sein muss. Aber ich wiederhole, diesen Ärger habe nicht ich uns eingebrockt.«
»Nein. Kersey hat entschieden, dass die eiserne Bank auf das warten kann, was ihr zusteht. Soll ich Sie nach Braavos schicken?«
Sir Harris blinzelte.
»Ihre Gnaden, das...«
Sir Kevin rettete ihn. »Das war ein Scherz und ein schlechter dazu. Geht und sucht euch einen warmen Platz am Feuer. Ich beabsichtige, das ebenfalls zu tun.« Er zog sich seine Handschuhe an und machte sich auf, wobei er sich bei seinem Gang über den Hof stark gegen den Wind stemmen musste. Sein Mantel knatterte und flatterte hinter ihm her. Der trockene Burggraben um Maegors Feste war einen Meter hoch mit Schnee gefüllt, und die Eisenspieße darin glitzerten eisig. Maegors Feste konnte man nur über die Zugbrücke verlassen, die den Graben überspannte. Stets war am anderen Ende ein Ritter der Königsgarde postiert. Heute Nacht fiel diese Pflicht Sir Merrin Trant zu, da Balon Swan den abtrünnigen Ritter Dunkelstern unten in Dorne jagte, Loras Tyrell schwer verwundet auf Dragonstone lag und Jaime in den Flusslanden verschollen war, blieben in King's Landing nur vier Angehörige der Weißen Schwerter, und Sir Kevin hatte Osmond Kettleblack und seinen Bruder Osfrid in den Kerker geworfen, nachdem Kersey gebeichtet hatte, beide Männer zu Geliebten genommen zu haben. Es blieben also nur Trant, der schwächliche Boros Blount, und Quiburns stummes Ungeheuer Robert Kraft, um den jungen König und die königliche Familie zu beschützen.
»Ich muss ein paar neue Schwerter für die Königsgarde finden.«
Tommen brauchte sieben gute Ritter um sich. Früher hatte man sein Leben lang in der Königsgarde gedient, doch das hatte Joffrey nicht daran gehindert, Sir Barristan Selmy zu entlassen, um Platz für seinen Hund Sandor Clegane zu schaffen. Kevin könnte sich diesen Präzedenzfall zunutze machen.
»Vielleicht kann ich Lancel in einen weißen Mantel stecken«, überlegte er. »Das bedeutet mehr Ehre, als er sich bei den Söhnen des Kriegers je erhoffen kann.«
Kevin Lannister hängte seinen durchnässten Mantel in seinem Solar auf, zog sich die Stiefel aus und befahl seinem Diener, neues Holz für das Feuer zu holen. »Ein Becher Gewürzwein wäre ebenfalls angenehm«, sagte er, als er sich am Kamin niederließ. »Kümmere dich darum!« Bald taute ihn das Feuer auf, und der Wein wärmte ihn von innen. Außerdem wurde er schläfrig, daher wagte er es nicht, einen zweiten Becher zu trinken. Sein Tagwerk war noch längst nicht erledigt. Er hatte Berichte zu lesen und Briefe zu schreiben,
und ich muss mit Kersey und dem König essen.
Seine Nichte benahm sich seit ihrem Bußgang zahm und unterwürfig, den Göttern sei Dank. Die Novizen, die ihr aufwarteten, berichteten, sie verbringe ein Drittel ihrer wachen Stunden mit ihrem Sohn, ein Drittel im Gebet und den Rest in der Badewanne. Sie badete vier oder fünfmal am Tag, schrubbte sich mit Pferdehaarbürsten und scharfer Seife ab, als wolle sie sich die Haut abschaben.
Diesen Makel wird sie nicht abwaschen können, gleichgültig, wie kräftig sie bürstet.
Sir Kevin erinnerte sich an das Mädchen, das sie einmal gewesen war, so voller Leben und Schabernack. Und als sie erblüht war, hatte man je eine Jungfrau gesehen, die so schön anzuschauen war?
Wenn Aeris einverstanden gewesen wäre, sie mit Rhaegar zu verheiraten, wie viele Menschen wären dann heute noch am Leben?
Kersai hätte dem Prinzen die Söhne geschenkt, die er haben wollte, Löwen mit violetten Augen und Silbermähnen, und mit einer solchen Gemahlin hätte Rhaegar Lyanna Stark keines zweiten Blicks gewürdigt. Das Nordmädchen war eine wilde Schönheit gewesen, wie er sich erinnerte, doch eine Fackel mochte noch so hell brennen, mit der aufgehenden Sonne konnte sie sich nicht messen. Aber es brachte nichts, über verlorene Schlachten zu brüten, über Wege, die niemand eingeschlagen hatte. Das war das Laster alter verbrauchter Männer. Rhaegar hatte Elia von Dorne geheiratet, Lyanna Stark war gestorben, Robert Baratheon hatte Kersai zur Braut genommen und jetzt waren sie hier. Und heute Nacht würde sein eigener Weg ihn in die Gemächer seiner Nichte führen, wo er sich Kersai von Angesicht zu Angesicht stellen musste.
»Ich habe keinen Grund, mich schuldig zu fühlen«, sagte sich Sir Kevin. »Tiffin würde es sicherlich verstehen. Es war seine Tochter, die Schande über unseren Namen gebracht hat, nicht ich. Was ich getan habe, war nur zum Besten des Hauses Lannister.«
Und es war ja auch nicht so, als hätte sein Bruder so etwas nie getan. In den letzten Lebensjahren ihres Vaters nach dem Tod ihrer Mutter hatte ihr alter Herr die hübsche Tochter eines Kerzenziehers als Mätresse genommen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich ein verwitweter Lord einen Bettwärmer aus dem einfachen Volk hielt, aber Lord Tytos hatte die Frau bald neben sich in der Halle sitzen lassen und sie mit Geschenken und Ehrungen überhäuft. Er hatte sie sogar in Staatsangelegenheit um Rat gefragt. Innerhalb eines Jahres entließ sie Diener, befahl über die Ritter des Hofes und sprach sogar für seine Lordschaft, wenn er indisponiert war. Sie gewann solchen Einfluss, dass es hieß, jeder Bittsteller müsse vor ihr knien und laut in ihren Schoß sprechen, wenn er Erfolg haben wolle. Denn Tytos Lannisters Ohren befanden sich zwischen den Beinen seiner Dame. Am Ende hatte sie sogar den Schmuck ihrer Mutter getragen. Allerdings nur bis zu dem Tag, an dem das Herz ihres hohen Vaters in der Brust geplatzt war, als er die steile Treppe zu ihrem Bett hinaufstieg. All die Selbstsüchtigen, die sich ihre Freunde nannten und um ihre Gunst buhlten, ließen sie sofort im Stich, als Tywin ihr die Kleider vom Leib reißen und sie nackt wie eine gemeine Hure durch Lannishort zum Hafen marschieren ließ. Obwohl sich kein Mann an ihr verging, bedeutete dieser Gang dennoch das Ende ihrer Macht. Tywin hatte sich gewiss nie träumen lassen, dass dieses Schicksal eines Tages seiner goldenen Tochter ebenfalls beschieden sein könnte.
»Es musste sein«, murmelte Sir Kevin, ehe er den letzten Schluck Wein trank.
Seine hohe Heiligkeit musste beschwichtigt werden. In den kommenden Schlachten brauchte Tom den Glauben hinter sich, und Kersai, aus dem goldenen Kind war eine eitle, törichte, gierige Frau geworden. Hätte man ihr die Herrschaft überlassen, hätte sie Tommen ebenso verdorben wie seinerzeit Joffrey. Draußen nahm der Wind zu und rüttelte an den Fensterläden. Sir Kevin stemmte sich hoch. Es war an der Zeit, sich der Löwin in ihrer Höhle zu stellen.
»Wir haben ihr die Krallen gezogen. Jaime allerdings...«
Aber nein, darüber würde er jetzt nicht zu grübeln anfangen. Er legte ein altes, abgetragenes Wams an, für den Fall, dass seine Nichte in der Stimmung war, ihm noch einen Becher Wein ins Gesicht zu schütten. Doch den Schwertgurt ließ er an der Stuhllehne hängen. In Tommens Gegenwart durften allein die Ritter der Königsgarde Schwerter tragen. Sir Boros Blount wartete dem Kindkönig und seiner Mutter auf, als Sir Kevin die königlichen Gemächer betrat. Blount trug eine emaillierte Rüstung, einen weißen Mantel und einen Halbhelm. Er sah nicht gut aus. In letzter Zeit hatte Boros im Gesicht und am Bauch merklich zugenommen, und seine Hautfarbe wirkte nicht gesund. Und er lehnte sich an die Wand, als würde ihn das Stehen anstrengen. Das Essen wurde von drei Novizinnen serviert, sauber gescheuerten Mädchen aus gutem Hause zwischen 12 und 16. In ihrer weichen weißen Wolle wirkte eine unschuldiger und weltabgewandter als die andere. Dennoch beharrte der hohe Septon darauf, dass keines der Mädchen länger als 7 Tage in Diensten der Königin verbrachte, damit Cersei sie nicht verderben konnte. Sie kümmerten sich um die Garderobe der Königin, holten ihr Wasser fürs Bad, schenkten ihr Wein ein und wechselten morgens die Bettwäsche. Eine teilte jede Nacht das Bett der Königin, um sicherzustellen, dass sich dort keine andere Gesellschaft einfand. Die anderen beiden schliefen in einer benachbarten Kammer zusammen mit der Septa, die die Aufsicht über sie führte. Ein großer Storch von einem Mädchen mit pockennarbigem Gesicht führte ihn zu den königlichen Herrschaften. Cersei erhob sich, als er eintrat, und küsste ihn sanft auf die Wange. »Lieber Onkel, wie freundlich von euch, mit uns zu Abend zu essen!« Die Königin war so bescheiden gekleidet wie eine gewöhnliche ältere Dame, in ein dunkelblaues Kleid, das bis zum Hals zugeknöpft war, und einen grünen Mantel, dessen Kapuze ihren geschorenen Schädel bedeckte. Vor ihrem Gang hätte sie ihre Glatze mit einer goldenen Krone zur Schau gestellt. »Kommt, setzt euch«, sagte sie. »Möchtet ihr Wein?« »Einen Becher.« Er setzte sich, blieb aber misstrauisch. Eine sommersprossige Novizin füllte ihnen die Becher mit heißem Gewürzwein. »Tommen hat mir erzählt, Lord Tyrell wolle den Turm der Hand wieder aufbauen«, sagte Cersei. Sir Kevin nickte. »Der neue Turm wird doppelt so groß sein wie der alte, den du niedergebrannt hast, meint er.« Cersei lachte rau. »Lange Lanzen, hohe Türme. Will Lord Tyrell damit irgendetwas andeuten?« Das entlockte ihm ein Lächeln. »Es ist gut, dass sie noch weiß, wie man lacht.« Als er sie fragte, ob sie etwas brauche, sagte die Königin, »Ich bin gut versorgt, die Mädchen sind süß, und die guten Septas sorgen dafür, dass ich meine Gebete spreche. Aber sobald meine Unschuld bewiesen ist, wäre es schön, wenn Taena Merryweather mir wieder als Hofdame dienen könnte. Sie könnte ihren Sohn mit an den Hof bringen. Tommen braucht andere Jungen um sich, Freunde von adliger Geburt.« Es war eine bescheidene Bitte. Sir Kevin sah keinen Grund, sie abzuschlagen. Er könnte den Merryweather-Jungen als Mündel zu sich nehmen, während Lady Taena seine Nichte nach Casterly Rock zurückbegleitete. »Ich werde nach dem Prozess nach ihr schicken«, versprach er. Das Essen begann mit einer Suppe aus Rindfleisch und Gerste, auf die Wachtel und ein fast 1 Meter langer Hecht folgten, dazu Rüben, Pilze und viel heißes Brot und Butter. Sir Boros probierte alle Speisen, ehe sie dem König aufgetischt wurden. Eine demütigende Pflicht für einen Ritter der Königsgarde, aber vielleicht alles, wozu Blount dieser Tage noch in der Lage war, und überaus weise, wenn man bedachte, auf welche Weise Tommens Bruder gestorben war. Der König wirkte glücklicher, als Kevin Lannister ihn seit langer Zeit gesehen hatte. Von der Suppe bis zur Süßspeise plapperte Tommen über die Heldentaten seiner Kätzchen, die er immer wieder mit kleinen Stückchen Hecht von seinem königlichen Teller fütterte. »Der böse Kater war letzte Nacht vor meinem Fenster«, berichtete er Kevin. »Aber Sir Sprung hat ihn angefaucht, und da ist er über die Dächer davongelaufen.« »Der böse Kater?« hakte Sir Kevin belustigt nach. »Was für ein süßer Junge.« »Ein alter schwarzer Kater mit einem abgerissenen Ohr«, erklärte Cersei. »Ein schmutziges Vieh mit schlechtem Wesen. Einmal hat er Joff die Hand aufgekratzt.« Sie verzog das Gesicht. »Katzen halten die Ratten klein, ich weiß, aber diese... Es heißt, er habe sogar schon die Raben im Schlag angegriffen.« »Ich werde die Rattenfänger bitten, eine Falle für ihn aufzustellen.« Sir Kevin konnte sich nicht erinnern, seine Nichte je so ruhig erlebt zu haben, so unterwürfig und so sittsam. »So ist es am besten«, dachte er. Aber es machte ihn auch traurig. »Ihr Feuer ist erloschen. Dabei brannte es doch immer so hell.« »Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt«, stellte er fest, während sie auf den Sahnekuchen warteten. Sahnekuchen aß der König am liebsten. Cersei hob das Kinn. Ihre grünen Augen glänzten im Kerzenschein. »Jaime? Habt ihr Nachrichten von ihm?« »Nein. Cersei, du musst dich vielleicht darauf gefasst machen. Wenn er tot wäre, wüsste ich es. Wir sind zusammen in diese Welt gekommen, Onkel. Er würde sie nicht ohne mich verlassen.« Sie trank einen Schluck Wein. »Tyrion kann gehen, wann immer er möchte. Über ihn habt ihr sicherlich auch keine Nachrichten, nehme ich an.«
»In letzter Zeit hat niemand mehr versucht, uns einen Zwergenkopf zu verkaufen, nein.«
Sie nickte. »Onkel, darf ich euch eine Frage stellen?«
»Immer nur heraus damit.«
»Eure Gemahlin, wollt ihr sie an den Hof holen?«
»Nein.«
Dorna war eine sanfte Seele, die sich nicht wohl fühlte, wenn sie nicht zu Hause im Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde war. Sie hatte ihre Kinder gut erzogen und träumte von Enkeln. Sie betete 7-mal am Tag und liebte das Nähen und die Blumen. In King's Landing würde sie so glücklich sein wie Tommens Kätzchen in einer Schlangengrube.
»Meine hohe Gemahlin reist nicht gern. Lannishort ist ihr Platz. Eine weise Frau kennt ihren Platz.«
Der Ton gefiel ihr nicht.
»Sag, was du sagen willst.«
»Ich dachte, das hätte ich.«
Kersai hielt ihren Becher hoch. Das sommersprossige Mädchen füllte nach. Der Sahnekuchen wurde gebracht, und das Gespräch wandte sich wieder leichteren Themen zu. Erst nachdem Tommen und seine Kätzchen von Ser Boros zum königlichen Schlafzimmer eskortiert worden waren, kamen sie auf den Prozess der Königin zu sprechen.
»Osneys Brüder werden nicht untätig dastehen und zusehen, wie er stirbt«, warnte Kersa ihn.
»Das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe sie beide in Gewahrsam genommen.«
Das schien sie zu erstaunen.
»Weshalb?«
»Unzucht mit einer Königin. Seine hohe Heiligkeit sagt, du hättest ihm gebeichtet, mit den zwei das Bett geteilt zu haben. Hast du das schon vergessen?«
Sie wurde rot.
»Nein. Was werdet ihr mit ihnen anstellen?«
»Ich werde sie zur Mauer schicken, wenn sie ihre Schuld gestehen. Wenn nicht, können sie gegen Sir Robert antreten. Solche Männer hätten nie so hoch aufsteigen dürfen.«
Kersai senkte den Kopf. »Ich habe sie falsch eingeschätzt.«
»Du hast viele Männer falsch eingeschätzt, scheint mir.«
Er hätte noch einiges hinzugefügt, doch die dunkelhaarige Novizin mit den runden Wangen kam herein und sagte,
»Milord, Milady, entschuldigt die Störung, aber unten steht ein Junge. Großmeister Pucelle bittet darum, dass der Lord Regent sofort zu ihm kommen möge.«
»Dunkle Schwingen, dunkle Worte«, dachte Sir Kevin. War Storms End gefallen? Oder gab es Nachrichten von Bolton aus dem Norden?
»Es könnten Nachrichten von James sein«, sagte die Königin.
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
Sir Kevin erhob sich. »Bitte entschuldige mich.«
Ehe er sich entfernte, fiel er auf ein Knie und küsste seiner Nichte die Hand. Wenn ihr schweigender Riese versagte, war es vielleicht der letzte Kuss, den sie je bekam. Der Bote war ein Junge von 8 oder 9 Jahren, der so in Felle eingewickelt war, dass er wie ein Bärenjunges aussah. Trant hatte ihn draußen auf der Zugbrücke warten lassen, statt ihm Zutritt zu Maegors Feste zu gestatten.
»Geh, setz dich irgendwo ans Feuer, Junge«, sagte Sir Kevin und drückte ihm einen Heller in die Hand. »Den Weg zum Rabenschlag finde ich allein.«
Endlich hatte es aufgehört zu schneien. Hinter einem Schleier aus Wolkenfetzen schwebte ein fetter Vollmond, weiß wie ein Schneeball. Die Steine funkelten kalt und fern. Während Sir Kevin über den inneren Hof ging, erschien ihm die Burg wie ein fremdartiger Ort, wo jedem Red Keep und jedem Turm Zähne aus Eis gewachsen waren und alle vertrauten Wege unter einer weißen Decke verschwunden waren. Einmal zerschmetterte ein Eiszapfen von Speereslänge vor seinen Füßen.
»Herbst in King's Landing«, dachte er. »Wie muss es jetzt erst oben an der Mauer sein?«
Die Tür wurde ihm von einem Dienstmädchen geöffnet, einem mageren Ding in einer viel zu großen fellgesäumten Robe. Sir Kevin stampfte sich den Schnee von den Füßen, zog den Mantel aus und warf ihn ihr zu.
»Der Großmeister erwartet mich«, verkündete er.
Das Mädchen nickte ernst und schweigend und zeigte auf die Treppe. Pucelles Gemächer lagen unter dem Rabenschlag, eine geräumige Zimmerflucht voller Gestelle mit Kräutern und Salben und Tränken und Regalen, die mit Büchern und Schriftrollen vollgestopft waren. Sir Kevin war ihr immer unangenehm heiß gewesen. Heute Nacht jedoch nicht. Nachdem er durch die Tür eingetreten war, spürte er die Kälte. Schwarze Asche und sterbende Glut waren alles, was vom Kaminfeuer geblieben war. Einige flackernde Kerzen erhellten den Raum stellenweise mit fahlem Licht. Der Rest war in Schatten gehüllt, außer dem offenen Fenster, wo Eiskristalle im Mondlicht glitzerten und vom Wind hin und her getrieben wurden. Auf der Fensterbank hockte ein Rabe, blass und riesig und mit aufgeplustertem Gefieder. Es war der größte Rabe, den Kevin Lannister je gesehen hatte, größer sogar als die Jagdfalken in Casterly Rock und größer noch als die größte Eule. Schneeflocken tanzten um ihn herum und der Mond überzog ihn mit Silber.
Nicht Silber, weiß. Der Vogel ist weiß.
Die weißen Raben der Zitadelle trugen keine Briefe wie ihre dunklen Vettern. Wenn sie aus Oldtown kamen, hatten sie nur eine Aufgabe. Sie verkündeten den Wechsel der Jahreszeiten.
»Winter«, sagte Sir Kevin.
Das Wort bildete einen weißen Dunst in der Luft. Er wandte sich vom Fenster ab. Dann traf ihn etwas zwischen die Rippen in die Brust, so hart wie die Faust eines Riesen. Es trieb ihm die Luft aus den Lungen und er stolperte rückwärts. Der weiße Rabe flog auf und seine weißen Flügel schlugen ihn auf den Kopf. Halb fiel, halb setzte sich Sir Kevin auf die Fensterbank.
»Was? Wer?«
Ein Bolzen war fast bis zur Fiederung in seiner Brust versunken.
»Nein, nein, so ist doch mein Bruder gestorben.«
Blut trat am Schaft hervor.
»Pyselle«, murmelte er verwirrt, »helft mir, ich!«
Dann sah er ihn. Großmeister Pyselle saß an seinem Tisch, den Kopf auf einen großen Lederband vor sich gebettet.
»Er schläft«, dachte Kevin,
bis er blinzelte und die tiefrote, klaffende Wunde auf dem fleckigen Schädel des alten Mannes sah und die Blutlache darunter. Die Seiten des Buches hatten rote Flecken, um die Kerze herum lagen Stücke von Knochen und Hirn, kleine Inseln in einem See aus geschmolzenem Wachs.
»Er wollte wachen«, dachte Sir Kevin, »ich hätte ihm Wachen schicken sollen.«
Hatte Kersey vielleicht doch die ganze Zeit recht gehabt? War dies das Werk seines Neffen?
»Tyrion«,
rief er,
»wo?« »Weit fort von hier«,
sagte eine halbvertraute Stimme. Der Mann stand im Schatten bei einem Büchergestell, mollig, mit einem bleichen Gesicht, runden Schultern und einer Armbrust in den gepuderten Händen. An den Füßen trug er Seidenpantoffeln.
»Varys«,
der Eunuch senkte die Armbrust.
»Sir Kevin, vergebt mir, wenn ihr könnt. Ich hege keinen Groll gegen euch. Dies ist keine Tat aus Bosheit. Es geschieht allein für das Reich, für die Kinder.«
»Ich habe Kinder. Ich habe eine Gemahlin, o Dorna.«
Schmerz durchflutete ihn. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder.
»Es sind hunderte von Lannister-Wachen in der Burg.«
»Aber glücklicherweise ist keiner von ihnen hier in diesem Raum. Es schmerzt mich sehr, Mylord. Ihr habt es nicht verdient, allein in einer solch kalten, dunklen Nacht zu sterben. Es gibt viele wie euch, gute Männer, die für eine schlechte Sache eintreten. Aber ihr wart kurz davor, die ganze schöne Arbeit der Königin zunichte zu machen. Highgarden und Casterly Rock wieder zu versöhnen, den Glauben an euren kleinen König zu binden, die sieben Königslande unter Tommens Herrschaft zu vereinen, daher...«
Eine Windböe wehte herein. Sir Kevin zitterte heftig.
»Ist euch kalt, Mylord?« fragte Varys. »Vergebt mir. Der Großmeister hat sich selbst beschmutzt, als er gestorben ist, und der Gestank war so abscheulich, dass ich schon Angst hatte, ich würde ersticken.«
Sir Kevin versuchte, sich zu erheben, doch alle Kraft hatte ihn verlassen. Er spürte seine Beine nicht mehr.
»Ich hielt die Armbrust für angemessen. Ihr habt so viel mit Lord Tywin geteilt, warum nicht auch das? Eure Nichte wird glauben, die Tyrells hätten euch ermordet, vielleicht gemeinsam mit dem Gnom. Die Tyrells werden sie verdächtigen. Irgendwer wird eine Möglichkeit finden, die Dornischen zu beschuldigen. Zweifel, Zwietracht und Misstrauen werden eurem Kindkönig den Boden unter den Füßen entziehen, während Aegon seine Banner über Storm's End hisst und sich die Lords des Reiches um ihn versammeln.
Aegon?
Einen Moment lang verstand er nicht. Dann erinnerte er sich. Ein Säugling, gewickelt in einen purpurroten Mantel, der Stoff mit Blut und Hirn besudelt.
Tot! Er ist tot!
Nein!
Die Stimme des Eunuchen wirkte tiefer.
Er ist hier. Aegon wurde schon auf die Herrschaft vorbereitet, ehe er laufen konnte. Er ist an den Waffen ausgebildet worden, wie es einem Ritter geziemt, aber das war nicht das Ende seiner Erziehung. Er kann lesen und schreiben, er beherrscht mehrere Sprachen, er hat Geschichte und Recht und Poesie studiert. Eine Septa hat ihn in den Mysterien des Glaubens unterwiesen, seit er alt genug war, sie zu verstehen. Er hat unter einfachem Fischervolk gelebt, hat mit seinen eigenen Händen gearbeitet, ist in Flüssen geschwommen, hat Netze geflickt und gelernt, wie er seine eigene Kleidung waschen kann, wenn es sein muss. Er kann fischen und kochen und eine Wunde verbinden. Er weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben, gejagt zu werden und Angst zu haben. Tommen wurde gelehrt, dass die Königswürde sein Recht ist. Aegon weiß, dass die Königswürde seine Pflicht ist, dass ein König sein Volk an die erste Stelle setzen muss und für sein Volk leben und herrschen muss.
Kevin Lannister versuchte zu schreien, nach seinen Wachen, seiner Gemahlin, seinem Bruder. Doch er brachte kein Wort heraus. Blut rann ihm aus dem Mund. Er zitterte heftig.
»Es tut mir leid«,
Varys rang die Hände.
»Ihr leidet, ich weiß, und ich stehe hier und schwatze wie ein dummes altes Weib. Es ist Zeit, die Sache zu beenden.«
Der Eunuch schürzte die Lippen und pfiff leise. Sir Kevin war eiskalt, und jeder mühsame Atemzug löste einen stechenden Schmerz in ihm aus. Er bemerkte eine Bewegung, hörte das leise Scharren von Pantoffeln auf Stein. Ein Kind löste sich aus der Dunkelheit, ein blasser Junge in einer zerschlissenen Robe. Er konnte nicht älter als 9 oder 10 Jahre alt sein. Hinter dem Stuhl des Großmaesters stand ein weiterer Junge auf. Auch das Mädchen, das ihm die Tür geöffnet hatte, war da. Sie umringten ihn, ein halbes Dutzend, Kinder mit weißen Gesichtern und dunklen Augen, Jungen und Mädchen gemeinsam. Und in ihren Händen hielten sie Dolche.